Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auf Impfstoffen gegen Covid-19 ruhen derzeit ja die größten Hoffnungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zwei sind in der EU schon offiziell zugelassen, die mRNA-Vakzine von BioNTech Pfizer und von Moderna. Beide sind hochwirksam und schützen rund 95% der Geimpften vor schweren Verläufen von Covid-19. Und beide schleusen den Bauplan für das charakteristische Stachelprotein von SARS-CoV-2 in Form von RNA in Muskelzellen ein. Der dritte Impfstoff, für dessen Zulassung die Europäische Arzneimittelbehörde EMA vor einer halben Stunde grünes Licht gegeben hat, das ist ein sogenannter Vektorimpfstoff, entwickelt von Forschenden der Uni Oxford und dem Pharmaunternehmen AstraZeneca. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning: Was ist das für ein Impfstoff und wie wirkt der?
Es handelt sich dabei um ein gentechnisch verändertes Erkältungsvirus, das sich im menschlichen Körper nicht vermehren kann. Dieses Virus dient als eine Fähre, die die genetische Information zum Aufbau dieses Spike-Proteins in die Zellen einschleust, verankert in seinem eigenen Genom. Und in den Muskelzellen, da werden dann diese charakteristischen Eiweißmoleküle gebildet, die SARS-CoV-2 eben auf seiner Oberfläche hat. Und dadurch wird dem Immunsystem dann eine Infektion vorgespiegelt. Es wird also mit der Visitenkarte des Coronavirus bekannt gemacht und kann schon mal die Produktion von Antikörpern und T-Zellen ankurbeln, um eben auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Und dieses Erkältungsvirus, das als trojanisches Pferd genutzt wird, ist ein Adenovirus. Das Besondere daran, das ist ein Virus, das normalerweise nur Schimpansen befällt. Und das ist wichtig, um die menschliche Immunabwehr zu umgehen. Diese Genfähre soll ja nicht vorzeitig durch bereits vorhandene Antikörper abgefangen werden. Und deshalb haben die Forscher solche Viren gewählt, gegen die Menschen keine natürliche Immunität besitzen. Das Virus, das als Fähre fungiert, wird als Vektor bezeichnet. Das Vakzin deshalb eben als Vektorimpfstoff, haben Sie ja gesagt. Das ist eine moderne Impfplattform, aber das Konzept ist nicht mehr ganz so neu wie das der mRNA-Impfstoffe. Es gibt zum Beispiel schon einen Ebola-Impfstoff, der nach diesem Prinzip funktioniert und auch zugelassen ist.
Welche Vor- und Nachteile verspricht denn der Vektorimpfstoff von AstraZeneca jetzt im Vergleich zu den bereits zugelassenen mRNA-Impfstoffen?
Naja, ganz praktisch. Der AstraZeneca-Impfstoff muss nicht so kühl gelagert werden wie die mRNA-Impfstoffe. Es reicht, ihn im Kühlschrank aufzubewahren. Dort ist er dann stabil über Monate hinweg. Und ein großer Unterschied ist der Herstellungsprozess. mRNA-Impfstoffe, die werden synthetisch hergestellt. Das ist vor allem Chemie. Vektorimpfstoffe hingegen werden biotechnologisch erzeugt in Zellkulturen. Die Saatviren wachsen in diesen Säugetierzellen heran in Bioreaktoren. Und nach einer gewissen Zeit müssen sie dann geerntet werden und aufgereinigt. Also im Vergleich zu den RNA-Impfstoffen ein komplexer und auch ein langwieriger Vorgang. Aber dafür sind diese Vakzine dann eben auch ziemlich robust und auch deutlich preiswerter. Der Nachteil allerdings, nach allem, was wir bisher wissen, ist der Impfstoff von AstraZeneca deutlich weniger wirksam als die mRNA-Vakzine von zum Beispiel BioNTech und Moderna.
Ja, die Wirksamkeit des AstraZeneca-Vakzins wurde wahlweise mit 60, 70 oder bis zu 90% beziffert. Wie zuverlässig schützt der denn jetzt vor Covid-19?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Bisher gibt es nur eine Veröffentlichung zu Ergebnissen aus der Phase 3 der klinischen Studie, wo mit Tausenden und ja Zehntausenden von Probanden die Wirksamkeit überprüft worden ist. Bei der AstraZeneca-Studie gab es nun eine Untergruppe von rund 2800 Teilnehmenden. Die haben eine andere Dosierung erhalten. Zunächst einmal die halbe Dosis und dann 4 Wochen später erst die volle. Und hier hat der Impfstoff eine Wirksamkeit von 90% unter Beweis gestellt, also vergleichbar mit BioNTech und Moderna. Das Problem war aber, die Dosierung, die war nicht absichtlich so erfolgt, das war ein Versehen bei der Herstellung. Das war im Studienprotokoll nicht vorgesehen. Nun hat die Firma aber versucht, diese Daten zu retten und das Ganze als glücklichen Zufall zu betrachten. Aber von der Methodik her ist das höchst fragwürdig. Man kann nicht einfach während der laufenden Studie vom Protokoll abweichen und einer modifizierten Fragestellung nachgehen. Denn ein Problem war jetzt hier die Zusammensetzung dieser Untergruppe, die war mit dem Rest der Phase-3-Gruppe nicht zu vergleichen, schon allein vom Alter nicht. Niemand in der Untergruppe war älter als 55 Jahre. Aufgrund dieser Daten lässt sich also nicht bewerten, ob der Impfstoff denn die Hauptrisikogruppe überhaupt gut schützt.
War das denn auch der Grund, dass die Ständige Impfkommission gestern entschieden hat, den Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland noch vor der jetzigen Entscheidung der EMA nicht für Menschen über 65 Jahren zu empfehlen?
Ja, nicht nur. Offenbar war auch in dem gesamten Rest der Probanden der Anteil an älteren Teilnehmern eher gering. Der lag bei 6%. Und es gab innerhalb dieser 6% zu wenige Infektionen in der Impfgruppe und der Kontrollgruppe. Statistisch gesehen sind die vorgelegten Daten damit nicht aussagekräftig. Das heißt, man weiß eben nicht, ob das Vakzin auch Menschen über 65 schützt oder nicht. Ergebnisse aus Phase 2, die legen zwar nahe, dass der Impfstoff tatsächlich auch in diesem Alterssegment wirkt, aber so wie es aussieht, waren die mageren Daten aus Phase 3, auf die es eben ankommt, der STIKO nicht ausreichend.
Die Europäische Arzneimittelbehörde sieht das im Prinzip genauso, aber sie hat die EU-Zulassung trotzdem nicht beschränkt auf Menschen über 65 Jahren. Mit welcher Begründung?
Sie beruft sich dabei auf die Ergebnisse aus der Phase 2, wo eben eine Immunreaktion auch bei Älteren nachgewiesen wurde. Also die haben Antikörper gebildet und T-Zellen. Außerdem verweist sie auf die Erfahrung mit ähnlichen Impfstoffen, Vektorimpfstoffen, die eine Immunreaktion einfach nahelegen. Und außerdem laufen zurzeit noch Studien mit dem AstraZeneca-Impfstoff auch bei älteren Probandinnen und Probanden. Und das Ganze war der EMA dann wohl ausreichend.
Wenn die STIKO bei ihrer Entscheidung bleibt, wird der Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland bis auf weiteres also nur bei jüngeren Menschen zum Einsatz kommen. Was weiß man denn über Nebenwirkungen dieses Vakzins schon?
Er ist gut verträglich, von älteren Personen tatsächlich sogar etwas besser. In der Studie sind Nebenwirkungen aufgetreten. Schmerz an der Einstichstelle, leichtes Fieber, Kälteschauer, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Unwohlsein. Also alles Anzeichen dafür, dass das Immunsystem tatsächlich anspringt und auch eine Abwehr aufbaut. Und diese Symptome, die wurden schon in der Phase 1 festgestellt. In der Phase 3 traten dann auch bei wenigen Probanden schwerere Nebenwirkungen auf. Die Studie musste zweimal gestoppt werden, weil Probanden eine seltene neurologische Erkrankung entwickelt hatten. Mhm. Aber dann konnte sie doch zum Schluss weiterlaufen.
Infos und Einschätzung von Arndt Reuning zur Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff von AstraZeneca heute. Vielen Dank dafür.